Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Grüße dich, Elsbeth.
Sommer ist es und es ist Schulschluss bald. Mhm. Und ich finde es besprechenswert, dass jetzt auf einmal so in der letzten Schulwoche oder in den letzten zwei Schulwochen, dass man jetzt auf einmal auch im öffentlichen Raum Schule viel mehr wahrnimmt als sonst. Also wenn ich in der U-Bahn fahre, ich sehe immer Schülergruppen, ich sehe vor einem Denkmal Schülerinnen sitzen und das Denkmal malen. Also so die Stadt ist irgendwie sehr befüllt jetzt auf einmal mit Kindern und Jugendlichen.
Also auch während des Tages und nicht nur in der Früh, wenn sie abgehetzt zur Schule rennen.
Ja, genau. Ohne Schultaschen natürlich, höchstens mit einem Rucksackerl. Und die Frage, die ich mir stelle und wo ich dich auch einlade, mit mir darüber auch zu resonieren, warum findet das alles am Schulschluss statt und nicht auch schon während des Jahres?
Ja, ich meine, die Exkursionen, die Lehrausgänge, wie man sie so bezeichnet, die sind ja in manchen Fächern gewünscht. Und manchmal hört man auch an Schulen, sie sind nicht so besonders gewünscht, weil sie natürlich extrem stören, nämlich die ganze Administration. Also LehrerInnen müssen ja ansuchen, brauchen ja Genehmigung dafür, wenn sie die Schule verlassen. Und es ist ja nicht nur, dass ich irgendwo mit einer Schulklasse hingehe, wenn ich ein gutes Argument habe, dass ich das besuche, sondern, das höre ich viel von LehrerInnen, ja, das ist nicht so einfach, weil es muss ja suppliert werden für die eigenen Stunden, die die Lehrkraft hätte in den anderen
Stunden. Ja, und sie fallen bei den anderen aus. Also bei uns waren es immer gewisse LehrerInnen, die dann gesagt haben, ich stimme nicht zu, ich gebe nicht schon wieder eine Englischstunde her für so eine komische Exkursion ins Haus der Musik. Oder?
Ja, klar. Oder dann muss natürlich auch, wie geht es zusammen überhaupt mit Tests und Schularbeiten, dass du überhaupt eine terminliche Geschichte hast. Und ich meine eben auch administrativ für die Schule, was das Supplieren anlangt, ist es natürlich eine Herausforderung. Und da gibt es halt Schulen, die das eher unterbinden und nicht jetzt so als unbedingt förderwürdig sehen.
Ja, wenn ich mir durch den Kopf gehen lasse, was meine Enkelin zu mir gesagt hat. Ich habe sie gefragt, was macht ihr denn so in den letzten zwei Wochen vor Schulschluss? Und dann hat sie gesagt, Omi, jetzt sind die Noten alle eingeschrieben, jetzt machen wir nichts mehr. wir machen in dieser Woche, jetzt haben wir die Woche der Freiarbeit. Und ich denke mir dazu, es ist unfassbar. Freiarbeit ist für, das weißt du ja, gerade in der Montessori-Schule schon 100 Jahre lang ein ganz wichtiger Kern des Unterrichts generell.
Ein Bestandteil des regulären Unterrichts.
Genau. Und in so vielen Schulen ist Freiarbeit, Lehrausgang oder Exkursion etwas, was nicht wirklich Unterricht ist. Das hat sie nämlich auch gesagt, keinen Unterricht machen wir mehr.
Bespaßung.
Und das ist schon allerhand. Also da muss ich sagen, unsere gesamte Podcast-Reihe ist ja dann eigentlich sozusagen eine Randerscheinung, weil wofür wir uns einsetzen, wie Unterricht, wie Schule sein soll, das passte dann alles nicht zu dem Unterricht, sozusagen irgendwer, eine Lehrerin, ein Lehrer, richtet die Schüler aus, aber irgendwie drunter, oder? Ja, also.
Ach, liebe Elsbeth, du musst dich einmal eins mit dem abfinden. Du bist eine Idealistin.
Ja.
Und wir haben noch einen idealistischen Anspruch. Aber jetzt driften wir nicht ab, sondern ganz konkret, also das, was du gerade beschreibst. Ich glaube, ja, das ist auch aus meiner Beobachtung scheinbar die Realität, dass Freiarbeit, Lehrausgänge, Exkursionen dann genau da den Raum haben, wo es um nichts mehr geht. Wo man halt einfach, wie bringen wir die letzten Tage nach der Notenkonferenz noch hinüber, ja, dass wir was Sinnvolles machen.
Das sagst du auch als Zitat von den LehrerInnen, wo es um nichts mehr geht.
Genau.
Jetzt stell dir vor, wenn wir da jetzt dranbleiben, was heißt das? Das heißt das, dass es immer nur dann um etwas geht, wenn man darauf eine Note kriegt.
Mhm.
Weil die Noten sind eingeschrieben.
Mhm. Ja, aber das ist ja das Druckmittel. Das ist ja das Druckmittel der Schule.
Ja, aber ist das nicht furchtbar?
Ja, natürlich. Aber deswegen ist ja gut, wenn wir es aussprechen, weil das, wenn man es jetzt so will, denn was rechtfertigt den Unterricht? Den Unterricht rechtfertigt, du musst was lernen, weil du dann benotet wirst.
Ja.
Und ja, jetzt sehen wir das in der Realität. Da müssen wir uns ganz ehrlich machen. Ja, wenn es um nichts mehr geht, wenn die Noten feststehen, dann, wenn es quasi keinen Unterricht mehr braucht, dann kann man was Freies
was
machen.
Was Lustiges machen.
Ja.
Nein, für mich ist das wirklich ein Wahnsinn, wenn ich mir das so auch aus der Geschichte heraus vorstelle. Wie wichtig das Lernen ist ohne Druck, und bei uns ist nach wie vor offenbar, also das zeigt mir dieses Beispiel des Schulschlusses, ja, was mich ja schon 40 Jahre lang angezipft hat, um es mal so zu sagen, das zeigt eigentlich, worum es wirklich geht in der Schule, nämlich letztlich um die Note.
Mhm.
Weil das Gegenteil, das gibt es natürlich auch, also das erschüttert mich ja auch, das weiß ich auch aus Erzählungen verschiedenster Kinder, dass es in jeder Schule Lehrerinnen und Lehrer gibt, bei denen man, Anführungszeichen, nichts lernt.
Mhm.
Weil die sind so geduldig und die geben keine Noten oder sie geben eh allen einen Einser.
Oder mit denen kann man viel quatschen.
Und da quatschen sie halt, aber lernen tun sie auch nichts. Und ich weiß davon, ein Lied zu singen, weil man ja genau das mir manchmal vorgeworfen hat. Weil die Idee, dass man als eine Schülerin und ein Schüler in selbstständiger Arbeit nach eigenem Interesse arbeitend viel lernt und das auch messbar ist, die Idee, die gibt es noch nicht so wirklich in der Schule.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und dieses Drama fällt mir halt jetzt zum Schulschluss besonders auf und regt mich auch auf, weil ich das so schade finde. Jetzt stell dir mal einen regulären Unterricht vor, wo sich vielleicht, sag jetzt einmal, bildnerische Erziehung, Deutsch und Geschichte, die Fachlehrer zusammentun. Und dann verbringen sie einen Tag auf unterschiedlichen Wiener Plätzen mit Denkmälern drauf.
Mhm,
ja? Und jede, vielleicht gibt es da 4, 5 Gruppen und jede Gruppe sucht sich ein Denkmal aus. Und dann werden sie vielleicht versuchen, dieses Denkmal in irgendeiner Form, je nach Anregung durch die Lehrerin und den Lehrer, in abstrakter Form oder als Kohlezeichnung oder wie auch immer, zu malen.
Mhm.
Und dann gehen sie recherchieren in irgendwie, wer ist jetzt da drauf auf diesem Denkmal, warum gefällt ihnen das, wo kommt der her, in welche Zeit, was war da, warum hat man das Denkmal errichtet, oh, das ist eine Pestsäule, was war denn da, die Pest, oh, warum hat man da ein Denkmal gemacht, ah, weil in der Religion, da hat man die Götter angefleht, ich rede jetzt so dahin, ja, und dann ist es auch die Stunde der Deutschlehrerin, ja, oder des Deutschlehrers. Das heißt, da werden dann auch ein paar Texte dazu entstehen und das ist ein wunderbarer Vormittag, irgendwann im November, im Mai, wann es immer auch passt und ist regulärer Unterricht. Und die Administration hat das so eingerichtet, dass es geht. Es gibt ja schon Schulen, die haben auch während des Jahres Projekttage, wo die Administration jeweils ein paar Fächer zusammenfasst und die können sich dann zusammentun und an einem Thema arbeiten.
Ich meine, was natürlich außerschulischen Unterricht angeht, also vom Gebäude her, beobachtet das schon an sehr vielen Schulen, wo es halt ausgeweitet ist, gerade zum Beispiel durch Erasmus-Plus-Projekte, also wo eine ganze Klasse für eine Woche ins Ausland an eine andere Schule oder für einen Sprachunterricht, Praxis, fair.
Ja, da gibt es, ja.
Das ist natürlich gut administrierbar, weil das gehört zur Schule dazu. Mhm. Das ist so, wie wir das schon seit Jahrzehnten kennen, sei es vom Skikurs, sei es von Landschulwoche, ja, ja. Projektwoche, Sportwoche, bis eben dann eben eine Auslandswoche.
Ja, Sprachwoche, Kulturwoche.
Und durch Erasmus Plus wird das ja sehr zunehmend gefördert. Ich sehe es zum Beispiel, es wird ja in Österreich, wird ja auch Brüsselreisen werden ja auch gefördert, um die europäischen Institutionen kennenzulernen, wobei das teilweise gar nicht, es gibt Schulen, die das gar nicht machen und welche, die das ganz regelmäßig machen. Aber das sind ja jetzt groß angelegte Projekte. Ich, der ich jetzt nicht aktiv in der Schule bin, würde mir halt vorstellen, im Idealfall, dass, wenn ich im Unterricht etwas mache und es ergibt sich ein guter Anknüpfungspunkt, weil es dann sichtbar ist, nicht weil ich dann einfach nur einen Film zeige oder eine PowerPoint-Präsentation oder irgendwelche Bilder, sondern weil ich dann quasi Anschauungsunterricht machen kann. Entweder du hast die Denkmäler genannt oder weil man ein Museum oder eine Stätte oder vielleicht auch der Besuch eines Experten. Gut, es gibt es halt oft, dass ExpertInnen in die Schule kommen, wenn ich sie einlade in den Unterricht. Was ich manchmal, das ist schon sehr häufig. Das sind halt an oft auch eher so, eher selten, dass das das thematisch im Unterricht sind. Das sind oft so projektbezogene Schulbesuche.
Oder Kinderbuchautorin.
Ja, wo es so einen Anlass gibt, aber vielleicht oft weniger wirklich verbunden mit dem Lerninhalt. Und das finde ich schade. Wobei ich oft von Bekannten LehrerInnen in den Bundesländern hören, bitte in Wien, ach, wie wunderbar wäre das in Wien, weil in Wien brauchst du nur aus der Schule rausgehen und du bist sofort dort.
Ja.
Aber wir haben diese Möglichkeiten gar nicht, weil wir müssten extra dorthin fahren. Wir bräuchten, wenn es gut geht und wir die Bundesländer, die noch eine gewisse Nähe haben zu Wien, könnten das an einem Tag machen. Aber es ist ja halt dann ein ganzer Tag.
Ja, und wir nehmen jetzt ja Beispiele her, wo die Schule oder eine Klasse hinausgeht aus dem Schulzimmer. Mhm. Ja? Oder, und da muss ich natürlich auch sagen, dass die Kritik daran oft zu Recht besteht, weil der Profit zu wünschen übrig lässt, weil man halt etwas anbietet, sozusagen lehrerorientiert und dann nichts damit macht. Ich habe das so großartig empfunden, dass schon in der Volksschule meine Enkelkinder, da habe ich halt viel, da höre ich halt auch viel, was sich so tut. Die haben an einem Tag, haben sie die ganze Hermanngasse abgesperrt und es hat sich dort die Feuerwehr, die Rettung und die Polizei präsentiert und sehr kindgerecht. Sie konnten wohin auffahren und wie das halt öfter ist. Großartig. Und dann habe ich, da war also keine Schule an diesem Tag, sondern der Projekttag. Und dann habe ich gefragt, und was habt ihr dann besprochen mit der Lehrerin? Nix.
Dazu ist dann ja gar keine Zeit.
Nein, aber dann ist aber das Ganze umsonst. Ja, dann ist
ja,
es eine.
Nein, umsonst finde ich ein bisschen zu stark, aber ich verstehe, was du meinst.
Es ist ein lustiger Tag.
Es hängt in der Luft.
Man braucht sich nicht fürchten.
Es war nett. Es war ein nettes Erlebnis, aber es hat Wo ist die Frage nach
Es
dem
hat sich nicht,
Mehrwert?
er verankert.
Ja.
Zum Beispiel habe ich gelernt in meiner Ausbildung, wenn du im Unterricht einen Film zeigst, der 20 Minuten dauert, im Sinne des 50-50, der 50-50-Vorgabe, musst du dann weitere 20 Minuten einkalkulieren, wo du Arbeitsaufträge gibst, in denen die Kinder diesen zwei oder die Jugendlichen diesen 20-Minuten-Film verarbeiten. Eine Szene, die dir wichtig war, warum werde dir wichtig, was nimmst du dir mit, was ist für dich das Thema? Nur so als Beispiel.
Das wäre der Anspruch. Aber wenn es natürlich, es gibt euch die auch Möglichkeit, was weiß ich, weil der Lehrende so beeindruckt ist über eine 45-minütige Dokumentation in Geschichte und die möchte unbedingt seinen SchülerInnen zeigen, dann geht halt eine ganze Unterrichtsstunde drauf. Und ich beschreibe nur so, wie ich selber auch als Schüler
Und dann ist
erlebt
weg.
habe. Und dann ist weg, weil du hast ja dann erst wieder die Möglichkeit, eine Woche später, fängt halt am Fach,
Ja.
in der nächsten Stunde das aufzugreifen. Und für die meisten SchülerInnen ist das dann schon
Ja, und sie greifen es eh nicht
futsch,
auf. Ja,
verschwunden.
und drum glaube ich, wird es einfach nicht ernst genommen, weil man sich keinen Mehrwert davon verspricht, wenn man etwas anders tut als den herkömmlichen Unterricht. Ja, für mich ist es so selbstverständlich geworden. Es ist natürlich sowieso geht man mit den Viertklässlern in die Berufsorientierungsmesse. Ja, das ist auch ein schöner Vormittag. Da gehen sie herum, haben ihren Spaß und tun halt irgendwas. Ja, aber wenn sie mit der Kossmayer gehen, also mit mir, dann gehen sie schon mal mit einem Heft und einem Stift und dann haben sie die Aufgabe. Schau dich um, ja, ich quäl sie ja nicht. Schau dich um auf dieser Berufsorientierungsmesse. Da werden dir viele verschiedene Berufe vorgestellt. Und irgendwo wird vielleicht dein Interesse entfacht. Such dir irgendeinen Stand, einen Beruf, irgendwas, was dich aus irgendeinem Grund interessiert. Einfach interessiert. Muss nicht sein, dass du das werden willst, ja. Oder eine Schule, die stellen sich dort ja auch vor. Und dann bleibst dort stehen und dann ziehst du so viele Erkundigungen ein, wie du brauchst, damit dein Interesse befriedigt ist, ja. Und mit diesem Material kommst du dann nach einer Stunde wieder heraus und dann schauen wir uns an, wer sich welchen Stand ausgesucht hat, was lernen wir daraus, was haben wir da jetzt gewonnen, wo ist der Sinn so einer Berufsorientierungsmesse und dann gehen wir nach Hause, wieder zurück zur Schule. Und wenn das fehlt, dann ist auch die Exkursion in die Berufsorientierungsmesse sozusagen für die Fisch.
Also ich sage es jetzt einmal ganz boshaft. Eine Exkursion, ein Lehrausgang kann natürlich für den Lehrer, die Lehrerin, ohnehin, es ist mit Organisationstätigkeit da verbunden, man muss ja das alles organisieren. Aber dann ist man natürlich glücklich, wenn eine Bespaßung erfolgt, ja, wo ich nicht mehr viel tun muss. Die Kosmeier macht es immer ein bisschen anders. Ich muss dazu sagen, Gott sei Dank ist auch viele, die das anbieten, also wo Schulklassen hingehen, haben sich ja auch entwickelt. Also diese
Ja,
Berufsorientierungsmesse ist ja heute schon ein bisschen mehr als nur eine Ansammlung von Ständen, sondern es passiert entweder mit Bühne, es passiert Programm, manche Schulen sind extrem kreativ oder auch Studienrichtungen im sich präsentieren, audiovisuell und so weiter. Und zum Beispiel in Museen, ich möchte ein Beispiel nennen, weil ich finde, das ist wirklich ganz hervorragend auch gelungen, ist zum Beispiel im österreichischen Parlament nach der fünfjährigen Schließung und der Renovierung und jetzt doch schon seit mehr als einem Jahr erstrahlt im neuen Glanz. Da haben die wirklich unfassbar viel, also unser Haus der Demokratie, auch investiert, genau in diese interaktive, in die Vermittlung von Demokratie und Parlamentarismus, weil du natürlich sagen kannst, na ja, was gibt es her, wenn ich in den Nationalratssaal hineingehe oder wenn gerade eine Sitzung ist, kann ich gar nicht hineingehen, sondern schaue von oben hinein. Also da hat es aber dazu geführt, dass man wirklich, dass diese Führung ein sehr lebendig, sehr dynamisch und eine gute Vermittlung ist. Aber das ist halt auch, und ich möchte es nicht abwertend sagen, aber es ist eine Bespaßung. Wenn das nicht im Unterricht weitergeführt wird, aufgegriffen wird, eingebunden wird, dann ist es eine nette Erfahrung, die in Erinnerung bleibt oder auch nicht. Aber was passiert damit?
Ja, das ist genau mein Anliegen, nicht nur meins, weil ich habe das ganz stark eben mitbekommen durch eben meine Schweizer Didaktiker aus dem sogenannten dialogischen Lernen. Alles, auch was du jetzt aufgezählt hast, Benedikt, fällt noch immer in den Raum des Angebots. Ja? Und unsere jungen Menschen kriegen vom Moment des Augenaufschlags bis zum Moment des Augenschließens am Abend oder in der Nacht unglaublich viel Angebot. Und es ist tatsächlich ein Gebot der Zeit nach dem, also konstruktivistischen Lernbegriff, der ja davon ausgeht, dass sich das Hirn selber sein Wissen erst einmal konstruiert aus all dem ganzen Angebot. Und jede Pädagogin und jeder Pädagoge sollte nun dafür sorgen, dass eine Aufgabe da ist, ein Raum da ist, dass das Individuum sich Wissen konstruieren kann. Nicht? Weil, wie ich sicher schon mal gesagt habe, der charismatischste Vortrag nicht garantiert, dass sich das Individuum davon etwas mitnimmt. Es unterhält sich vielleicht, es erfreut sich, es hat eine schöne Stunde. Und dann geht es wieder vorbei. Also, was übrigens auch oft mein Problem ist in meinen Seminaren, ich werde gerne gebucht, weil ich unterhaltsam bin. Und ich frage mich oft, wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter nicht mit mir zusammenarbeitet und den Lehrerinnen und Lehrern dann sagt, probieren Sie eine der Methoden, die Sie jetzt bei Cosmia gehört haben, selber aus in irgendeiner Klasse. Wenn sowas nicht erfolgt, dann war ich halt auch eine schöne Unterhaltung. Gell? Ja, das ist traurig. Aber das ist eben das, was neu ist und was leider Gottes zu wenig ernst genommen wird, dass das Weggehen vom Input, von der Input-Orientierung auch eine Aufgabe verlangt, damit eine Konstruktion erfolgen kann im Wesen. Gell? Und nachdem die meisten zufrieden sind, wenn es so eine Note dann gibt und das abgeschlossen ist, verschiebt man dann diese Dinge des Angebots in die Schulschlusswoche.
Aber da müsste man eigentlich auch die Frage stellen, eben dieses Angebot, der Sinn und Zweck dieses Angebots oder wie nütze ich das auch im Unterricht, dass ich, es ist ein Angebot und es liegt ja an mir jetzt in der Schule, das auch so einzubinden, dass er Mehrwert bekommt, dass er sich vielleicht genau, was heißt vielleicht, das muss ich natürlich auch einfügen in das, was ich vermittle, was ich thematisiere. Und weil es ein Anschauungsbeispiel oder weil es die Problematik aufzeigt, veranschaulicht. Und eigentlich ist ja das Potenzial von solchen Lehrausgängen, möchte es bewusst nicht Ausflüge nennen, die Möglichkeit des Erlebens und des Erfahrens.
Und das
Ganz
muss
nach
man sich,
Kosmeier.
und da braucht es dann eben den Bewusstseinsprozess. Was habe ich da jetzt gesehen? Und also ich möchte nicht über das reden, ohne die Wiener gibt es vielleicht in anderen Ländern auch, aber die Wiener MuseumspädagogInnen hervorzuheben. Mhm. Also ich war sowohl mit einer Schulklasse im Kunsthistorischen Museum als auch sehr oft schon im MUMOK. Mhm. Und die haben das schon seit 30 Jahren irgendwie so, dass sie tatsächlich, ich nenne jetzt das MUMOK, die sagt zu ihnen, geh da, schau dich um und bei einem Bild, das dich aus irgendeinem Grund aufregt, anspricht, dort bleibst du stehen. Mhm. Und das schaust du an. Und dann haben sie immer einen Zettel, da können sie dann auch was hinschreiben oder abzeichnen, was immer. Sie haben so einen kleinen Arbeitsauftrag. Mhm. Und meistens, sie finden sich dann ja auch in Gruppen und die Pädagogin geht dann mit allen zu den gefundenen Bildern. Und nur die Kunstwerke werden besprochen, die von einer Schülerin oder einem Schüler ausgesucht wurden. Alles andere bleibt hinten. Mhm. Ja, was vielleicht, ich übertrage es jetzt auf mein Lehrerinnensein, ich finde das so schade, wenn dieses ja. Bild nicht angeschaut wird, ich muss Ihnen das noch zeigen.
Und, ja, und das nimmt ja, kein Ende.
Habe ich alles gemacht.
Und die Berieselung ja. und die Überfrachtung und ja, nimmt kein Ende.
Also, was ich jahrelang immer wieder gemacht habe, wenn ich mir gedacht habe, jetzt ist das Schuljahr zu Ende und ich habe Ihnen tatsächlich nichts erzählt, weil es nicht mehr ausgegangen ist, von mir aus über Kafka. Mhm. Und dann drücke ich Ihnen das noch hinein. Dann sehe ich bei jedem Feedback, bei jeder Zusammenfassung, dass nichts da ist. Nichts von mhm. dem Hineingedrückten. Mhm. Bis ich endlich zum Entschluss kam und stopp. Ich muss als Lehrende damit leben lernen, dass halt manches sich einfach nicht ausgegangen ist und aus. Aber dafür ist das, was geschehen mhm. ist, mhm. Hat eine Konstruktion erfahren im Einzelwesen. So wie bei dieser genannten Museumspädagogin.
Mhm. Ja? Ich meine, nur bei dem Beispiel, wenn du jetzt Kafka zum Beispiel sagst, okay, ich kann natürlich 5 Bücher von Kafka in einem Semester durchnehmen und im Schnellverfahren und ihr müsst lesen und ja. wir lesen Seite 7 ja. bis 15 und den Rest lest ihr dann zu Hause und so peitsche ich das durch und dann schaffen wir es wirklich viel Literatur durchzunehmen und zu lesen, aber natürlich auch in einer Oberflächlichkeit
genau.
und dem steht entgegen, ich mache ein Werk oder vielleicht auch nur einen ja. Ausschnitt, aber das dann natürlich mit unterschiedlichsten Zugängen, mit wie gehe ich daran heran, wie
interaktiv, wie ja. du zuerst gesagt hast, von der Ausstellung
Parlament,
im Parlament, ja. die werden das sicher auch so machen, dass, wenn du sagst interaktiv, dass halt Schülerinnen selber dann was tun.
Ja, im besten Fall. Das ist natürlich, ich meine, das ist natürlich auch oft schwierig. Das Beispiel, das du beschrieben hast mit dem MUMOK, ist natürlich gut.
Ja,
das
ja.
geht im bildnerischen Bereich vielleicht einfacher. Sonst ist halt schon der Anspruch bei Museen, sie müssen ja Wissen vermitteln und sie können oft auch Wissen gar nicht so voraussetzen, weil du weißt ja nicht, wie sind die SchülerInnen vorbereitet, haben sie ein Background-Wissen. Ja, wenn du zum Beispiel ins Heeresgeschichtliche Museum gehst, ja,
ja.
Dann brauchst du natürlich auch da. Du kannst nicht eine Ausstellung über den Ersten Weltkrieg anschauen, wenn kein Basiswissen yeah. vorhanden ist. Und dann kommt man natürlich schon zu dem großen Problem, wie kannst du dann eine Stunde, eineinhalb Stunden so gestalten, dass du da dann interaktiv bist. Aber ich glaube, das muss der Anspruch sein.
Ja, und du gehst in dem, wie du argumentierst, natürlich schon von dem aus, wie auch die meisten Lehrerinnen und Lehrer, das Lernen gehen muss über Wissen. Mhm, mh. Urs Ruf sagt, also mein großer Mentor, wie können Lernende den Witz einer Sache, die Schweizer sagen Witz, ja, meinen den Sinn, den Witz einer Sache begreifen, bevor sie belehrt werden. Das heißt, wenn ich so ein schräges Thema wie das Heeresgeschichtliche Museum jetzt von dir aufgreife, was ja wirklich von mir fern ist, ich glaube, ich würde nie mit Schülerinnen und Schülern dorthin gehen, aber ich greife es auf, dann weiß ich, ich brauche da jetzt eine Kernidee, ja, und dann führe ich sie nicht von Raum zu Raum oder von mir aus nur in einen Raum, und sondern dann muss ich überlegen, worum geht's? Es geht darum, wie rüstet sich ein Staat? Was macht ein Staat, damit er vor Feinden, vor möglichen Feinden geschützt ist? Was hat man da für Möglichkeiten? Und wenn diese Führung was werden soll, dann braucht es zuerst entweder von der Lehrerin schon und vom Lehrer in der Schule oder dort auch im Museum eine Reflexionsrunde in irgendeiner Form, ja, kann auch multimedial sein, aber in einer Form eine Reflexionsrunde. Was denke ich als Achim Öztürk, ja, sagen wir mal, oder als Lena
Bauer.
Bauer, ja, was kommt mir in den Sinn, wenn ich das Wort Verteidigung höre oder von mir aus das Wort Feind oder das Wort Waffen oder das hängt dann eher von der Fantasie des Lehrers und der Lehrerin ab oder von dem Museumspädagogen, wie das aufgezogen wird. Aber dass jede Schülerin, darum habe ich auch zuerst absichtlich einen türkischen Namen genannt, aber ich hätte auch jeden internationalen anderen Namen nehmen können und eine, die typisch österreichisch heißt, weil jeder Einzelne hat seine eigenen Ideen zu diesen Begriffen, zu den Oberbegriffen, die im Heeresgeschichtlichen Museum zusammenhängen. Und dann wäre es natürlich schon toll, es gäbe dann so eine Art Cluster, dass man weiß, wie denken manche, das tut sich ja vielleicht clustern, so die einen, die sagen, vielleicht ich bin überhaupt nur für den Frieden und weiß gar nicht, was ich in diesem Museum hier soll. Oder andere, die sagen, ich interessiere mich sehr für Waffen und die modernen Entwicklungen. Also du wirst verschiedene Cluster haben. Und dann wäre es natürlich toll, wenn dann so ein Museumspädagoge oder eine Pädagogin Dinge parat hat, die auf die unterschiedlichen Einstellungen dann passen und nicht einfach durchzieht das Programm. Und das ist für mich auch ein Exempel für jede Art von Unterricht, nicht nur für den Lehrausgang.
Also, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ich fände halt ich beschreibe nur eine Idealvorstellung. Meine Idealvorstellung oder Erwartung wäre, ich mache in meinem Fach im Unterricht ein bestimmtes Thema, also wenn wir beim Heeresgeschichtlichen bleiben, im Geschichteunterricht Konflikte,
Ja.
sagen wir zum Beispiel Situation, wie sich ein Weltreich verändert oder wie es imperialistische Ansprüche, wie Völker
Ja.
miteinander leben, wie Völker sich
Ja.
vielleicht auch bekriegen oder wie halt jetzt zum Beispiel das Ende der österreichischen Monarchie
Ja, der Friede von
sich
Zweisamen.
gestaltet hat und so weiter.
Ja.
Und es ist vielleicht ein weiterer Bogen, weil in meinem Unterricht das Inhalt über mehrere Wochen als Projekt ist mit unterschiedlichen Aspekten.
Ja.
Und im Idealfall wäre es natürlich, wenn dann ein Lehrausgang vielleicht, eben nicht vielleicht, sondern ganz sicher muss daran anknüpfen. Und ist im besten Fall vielleicht eine Veranschaulichung, nämlich das, was ich im Unterricht in der Klasse, wo ich dran gebunden bin, nicht veranschaulichen, erlebbar machen habe können.
Genau.
Aber im Idealfall wäre natürlich, wenn dann da auch Exponate sind, die ich vielleicht vorher schon im Unterricht eingebunden habe, aber nur visuell zeigen konnte. Und plötzlich sind sie physisch da und wir stehen davor.
Ja.
Und jetzt kommt plötzlich auch beim Hansi das Déjà-vu. Oh mein Gott, jetzt steht er plötzlich ganz physisch und real davor, dass er vorher schon das Bild gesehen hat
Ja.
und wo er vielleicht sogar schon sich damals ein paar Wochen vorher Gedanken machen musste, weil er einen Arbeitsauftrag bekommen hat, daran zu arbeiten, und dann steht er bevor. Also das wäre meine Idealvorstellung.
Ja, und es sind auch die Erlebnisse, wo dann was bleibt. Ja, wie diese Wien-Woche, die wir ja als oberösterreichisches Bundesland gibt es immer noch die Aktion.
In der vierten Klasse, ja.
Ja, oder in der siebten. Ich war mit den schon fast erwachsenen Schülerinnen und Schülern dort. Und dann habe ich mir gedacht, wie mache ich das? Und dann habe ich mich auch entschlossen, von dem Regulären abzugehen. Haben natürlich die Exkursion, das haben wir natürlich alles gemacht, was die Stadt Wien auch anbietet, so ein bisschen. Aber einen Tag habe ich dem eigenen Interesse, meine Forschung in Wien, und habe dann ein paar Angebote gemacht, habe sie losgelassen mit Stadtplänen im Vertrauen darauf, es wird ihnen nichts passieren. Ja. Karl Marx, ich habe es angeboten, Karl Marxhof, dann habe ich angeboten, was macht der Nocker da im HWLK, Eitrige und was, please?
Jetzt bist du aber schon sehr im Detail. Ja,
ja, so, also ich habe Schrudelhofstiege, also ich habe das Hundertwasserhaus, ein paar so Dinge angeboten. Natürlich das andere am See Stephansdom, das haben sie ja mit den normalen.
Standardprogramm, ja.
Und ohne digitale Zuhilfenahme finde alles heraus mit Hilfe der Bevölkerung.
Okay.
Das war so der Auftrag, und das war wirklich, es ist einfach gelungen, weil die Gruppe war so begeistert, die im Karl-Marx-Hof waren. Die haben tatsächlich eine alte Frau gefunden, die ihnen erzählt hat, was im 34er Jahr passiert ist. Und ihnen auch gesagt hat, wie sich die Frauen, die gemeinsamen Waschräume und mit den Kindern, und das war eigentlich ein geniales Projekt am Anfang, die waren ganz weg. Weil die das erleben durften. Nicht? Mhm. Das wäre so, wie es das du gesagt hast, ein Beispiel zu deiner Dings dazu. Wenn man was erleben darf, ist das schon toll. Mhm. Und Schule soll sich halt auch um das bemühen. Und nicht, ich meine, das ist jetzt eine Gegengeschichte. Ich hatte eine Supplierstunde in einer Klasse und habe gefragt, wofür stehe ich? Ah, ich stehe für die Physikstunde. Aha, sehr interessant. Könnt ihr mir vielleicht was sagen, weil ich bin da ein bisschen schwach und so. Und dann haben die Schülerinnen gesagt, wir können Ihnen überhaupt nichts sagen, weil wir lesen nur im Buch. Dann habe ich gesagt, ja, aber Physik. Physik, alles Leben ist Physik. Da wird es ja auch irgendwie über das Leben.
Und auch pausenlos
Versuche. Dann ein paar wie wild das Physikbuch herausgesucht und mit dem Finger drauf gedeutet und dann gesagt, schauen Sie, diese Versuche stehen hier und die durften wir alle nur lesen, weil wir haben keine Zeit für echte Versuche. Also, hoffentlich trifft das nur ein Promil der österreichischen Schulen, aber das glaube ich eben nicht, aber gut, sagen wir. Also man muss es hineinkriegen, man muss das Wissen, wie jetzt erst gesagt habe, konstruieren können im Hirn, im Individuellen. Und so müssen die Aufgaben sein, auch im normalen Unterricht.
Eben, das ist die Herausforderung. Es muss normal im normalen Unterricht sein. Und das ist natürlich der pädagogische Anspruch. Die Frage ist, wie die Umsetzung ist. Und zugegeben ist natürlich mit unfassbar viel Aufwand verbunden. Denn, also wenn wir anschauen, natürlich sind LehrerInnen in einem pausenlosen Stress. Wenn du eine Unterrichtsstunde wirklich herausfordernd, die dann vielleicht thematisch herausfordernd ist, entsprechend vorbereitest, ist das ein großer Aufwand.
Ja, aber wieso? Wieso ist das ein großer Aufwand?
Naja, das ist die Argumentation. Ja.
Ja, aber was meinen da die LehrerInnen? Weil sie sich Aufgaben überlegen müssen und so können sie sagen, im Buch, Seite 10.
Und dann stehen drunter in Kursiv die Aufgaben dabei. Ja. Natürlich ist das einfacher.
Ja, das, was immer, also was ich schon ein paar Mal gesagt habe, was auch ganz gut ankommt, auch das kriege ich immer im Feedback dann gesagt, die Idee von der Kernidee.
Ja, genau.
Weil das ist ja so die Krux. Nicht? Nehmen wir an, wenn man jetzt vor sich hat, das 19. Jahrhundert in der Literatur und in der Geschichte, dann kann man halt endlos Fakten aufzählen und Autoren und ja, man kann also ein Faktenwissen endlos zusammentragen. Und wenn man sich aber jetzt die Überlegung macht, ich nehme mir nur 2 Wochen Zeit für das 19. Jahrhundert, was ist die Kernidee? Und dann komme ich vielleicht weil ich ja eine Fachfrau bin, komme ich vielleicht drauf, also die Kernidee vom 19. Jahrhundert muss eigentlich das Bürgertum sein. Ja? Die neue Schicht, die Arbeiterschicht als neu dazukommend und das Bürgertum, das sich so ein bisschen auch so in Richtung Adelige bewegt, aber trotzdem sich selbst das sehr stark findet und identifiziert mit den Werten von der Sparsamkeit über die Sittlichkeit und ja.
Bist du noch in der Romantik oder?
Nein, ich bin im 19. Jahrhundert. Ja. Der Romantik ist ja nur ein kleiner Teil vor am Anfang.
Also ich hätte jetzt bei mir waren die Bilder gleich Theodor Fontane.
Ja, da bin ich auch, ja.
Ja, so Effi Briest und so.
Naja, also das ist ja schon die soziale Frage, das Bürgertum, also diese neue Schicht, die dazukommt und dieser bürgerliche Realismus, der zu Anfang noch ein bisschen verschönt und als oben drüber. Die da oben, die haben wir auch heute, ja, abgesetzt durch den Reichtum haben wir auch heute. Die tun sowieso, was sie wollen, sehen wir auch heute. Und dann kann ich überlegen, muss ich überlegen als Lehrende, okay, wie bringe ich jetzt das 19. Jahrhundert zu meinen Lernenden hinüber, dass die auch verstehen, worum es geht und was davon haben. Und dann bleibt man vielleicht nur die Effi Briest oder Heppel Maria Magdalena oder von mir aus, das habe ich vermieden, weil ich das als Schülerin selber so gehasst habe, diese Keller, diese Gottfried Keller Novellen und Konrad Ferdinand Meyer und so, dass ich mir da irgendwas aussuche. Ja, ist egal, ich will jetzt da nicht fachsimpeln. Und dann baue ich um meine Kernidee, dass man verstehen kann, was unterschiedliche Schichten in der Bevölkerung mit der Gesellschaft machen, mit dem einzelnen Menschen machen, um diese Idee herum stelle ich dann halt dieses eine Stück, das alle lesen, herein, ja? Wo ich dann sehe, aha, in dieser bürgerlichen Welt muss halt dann eine Maria Magdalena, also eine Clara heißt sie, ins Wasser gehen, wenn sie schwanger wird von irgendeinem Typen, den sie halt, dem sie erlegen ist oder dessen Charme sie erlegen ist. Ja, der bleibt nichts anderes über, weil sonst ist alles so streng und der Vater ist maßlos enttäuscht und die Mutter und so weiter. Und dann kriegt es auf einmal einen Körper, ja? Diese Identität in der eigenen Schicht und was passiert, wenn ich hinausgrase und was hat das mit uns heute zu tun?
Ganz richtig, ich wollte eben sagen, der Gegenwartsbezug, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit heutigen Problemen in unserer Gesellschaft zu tun, ist natürlich ganz wichtig.
Und da tun sie so herum mit der Zentralmatura, mit der neuen Matura. Ja? Und dabei wäre das ja so die geniale Idee, dass die Matura vom Fachwissen her ja nur mehr 33% sind. Ja? Und 33% müssen, so steht es geschrieben, ich meine, weiß nicht, ob es so auch gemacht wird, also ich vermute wenig, 33% sind nur dem gewidmet, was ist die Relevanz von diesem Wissen, wo ist da die Kernidee? Warum lernt man als 17-Jähriger laut Lehrplan etwas über was, was 200 Jahre alt ist? Mhm. Das interessiert doch keine Menschen mehr. Beschäftigen wir uns doch lieber mit was Relevanterem. Also wo ist die Relevanz? Und 33%, also der dritte Teil, wäre dann die Reflexion, was bedeutet es für mich als 18-jährigen Menschen im Jahr 2024, dass ich ein Drama von Friedrich Heppel lese?
Mhm,
ja, was hat mir das gebracht? Wo habe ich meine Ansatzpunkte? Und was lerne ich über das Menschsein, wenn ich vergleiche, wie es heute ist und wie wir heute umgehen mit denen da oben und mit denen da unten? Das haben wir heute genauso. Und das verlange ich von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie, würde ich verlangen, ich habe eh Gott sei Dank keine Macht, kann sie nicht verlangen, aber dass sie diese Kernideen überlegen. Weil da haben sie ja Leute was gedacht, als sie diese mündliche Matura so kreiert haben.
Und das wäre ja die, das wäre ja die Grundstruktur, die methodische Grundstruktur, wie ich dann nicht nur an einen Text, sondern an viele Texte herangehe. Das ist ja auch der Sinn, der dahinter steckt. Das sind Kompetenzen, die man sich aneignet, ein methodisches Tool, wie ich dann ausgehend von dem Beispiel, dem Erlernten, es dann umsetze.
Ja, und es geht, also wenn ich möchte, dass Schülerinnen und Schüler reif, jetzt sozusagen, Reifeprüfung, reif sind bei der Reifeprüfung, dann müssen sie auch die Kennzeichen der Reife, also sozial kompetentes Verhalten, Selbstkompetenz, Mündigkeit, Teamfähigkeit, ein gewisses Grundwissen in verschiedenen Fächern oder die Fähigkeit, mit Informationen umzugehen. Mhm. Ja.
Fähigkeit, eben Informationen zu bewerten,
ja,
einzuschätzen.
Digitale Kompetenz und so weiter. Das sollten sie eben erworben haben. Und wenn man sich das fragt, was trage ich da dazu bei in meinem Fach, dann geht es nur interaktiv, wie du zuerst gesagt hast.
Mhm.
Sie müssen das Wissen im eigenen Hirn konstruieren und da brauchen sie die passenden Aufgaben, damit sie das auch tun.
Mhm. Du, vielleicht Nachfrage, versuchen wir das nur ein bisschen genauer zu skizzieren. Was verstehen wir unter interaktiv?
Ja.
Also da stecken ja inter und aktiv zwei Begriffe drinnen.
Die miteinander in Dialog gehen, so habe ich verstanden. Mhm. Hast das du so gemeint?
Ja, ja. Absolut. Aber das ist, das hat ja, genau, das Dialoghafte hat es natürlich. Ja. Aber das Interaktiv gibt es ja in den verschiedensten Möglichkeiten. Also ich kann natürlich, interaktiv bedeutet ja auch, dass ich Inputs, Fragen berücksichtige. Vielleicht, ich meine, es geht jetzt nicht um eine fachwissenschaftliche Klärung. Ich sehe oft so für interaktiven Unterricht einfach auch lebendigen Unterricht.
Ja, wo jeder beteiligt ist, wo jeder was tut. Also für mich ist das aktiv.
Mhm.
Es tut nicht nur die Lehrerin, der Lehrer was, sondern die Schülerinnen und Schüler tun was, was zu dem Fach dazugehört. Also in diesem Didaktikmodell dialogisches Lernen ist damit nicht der Dialog in erster Linie gemeint zwischen Lehrer und SchülerInnen jeweils, natürlich gehört auch dazu, sondern der Kern ist einmal zunächst, wie kommen Lernende in einen Dialog mit dem Lernstoff? Ja, also ich brauche eine Aufgabe, dass Schülerinnen und Schüler gerne am besten, weil sonst machen sie es ja nicht gescheit, über etwas nachdenken. Zum Beispiel, wenn es ums Klima geht, ist es ja leicht, aber oder wenn es um Gentechnik geht. Immer, dass ich halt die Lernenden mit einer guten Aufgabe auch zur Motivation bekommen, sich damit auseinanderzusetzen, indem sie halt da einen Dialog führen müssen. Mhm. Ja, was will es jetzt von mir? Warum ist denn das jetzt wirklich blöd? Was glaube ich? Ja, ich weiß es vielleicht noch nicht. Ja, wie gesagt, wie kriege ich sie in Dialog, bevor sie belehrt werden? Was glaube ich, was ist daran schlecht, wenn wir jetzt um 2 Grad mehr haben durchschnittlich? Mhm. Das ist ja eh toll. Ich hasse es eh, wenn mich friert. Ja. Sind wir froh, wenn es ein bisschen wärmer wird da bei uns? Na, kann ich vielleicht einen Wein mal anbauen?
Also es ist natürlich dann das einzuordnen mit der Bewusstseinsbildung passiert ja dann natürlich auch dazu der Wissensgewinn, weil die Fragestellung triggert mich ja, einen anderen Blickwinkel zu haben, den zu erweitern. Also dann es wäre ja einfach, wenn ich diese oberflächliche Meinung 2 plus 2 Grad ist gut, wenn ich diese Meinung habe und dabei bleibe, sondern es braucht nicht. Natürlich die Herausforderung von unterschiedlichen Perspektiven und Seiten und Hinterfragen in den Dialog, auch zu anderen Fragestellungen zu kommen.
Ja, aber Sie kommen zuerst eben mit dieser, das heißt auch vorbereitete Lernumgebung oder also mit diesen Fragen, die Schülerinnen alleine für sich, mhm. Das, was jetzt meine Enkelin eine ganze Woche tut, Freiarbeit. Mhm, ja. Mhm.
Im besten Fall mit guten Freiarbeitsaufgaben.
Naja, sonst passt es ja wieder nicht. Also sollen schon Aufgaben sein, die eben in Dialog führen zu dem Thema, das ansteht. Das müssen natürlich, da ist man nicht zufrieden mit, das ist gut oder schlecht, das ist ja keine Antwort.
Ja.
Und außerdem muss man nur sagen, diese Fragen dienen ja dem Erwerb des Fachwissens. Also da bleiben wir nicht stehen. Wenn mir jetzt die liebe Lisa erzählt, was sie in ihrem 14-jährigen Verstand oder Unverstand erzählt über die Welt, ja, dann ist es immer klar, das ist die Idee der Lisa. Aber ich freue mich über diese Idee der Lisa, weil ich als Fachfrau nehme dann Lisas, Martins, also ich habe dann 20, die sich da Gedanken gemacht haben, finde da höchst interessante, kindlich formulierte Fakten, wo ich, aus denen ich dann das Fachwissen kreiere und natürlich dazu einbringe. Mhm. Aber die Konstruktion im Hirn ist möglich, weil ich habe schon einmal konstruiert, indem ich nachgedacht habe. Das ist schon eine höhere Denkstufe als das Nachbeten. Mhm. Ja. Was ist mit den 2 Grad? Was kann da alles sein? Wieso wollen das die Menschen nicht? Habe ich schon mal nachgedacht. Andere auch. Und jetzt ist das Feld bereitet, dass ich jetzt das Fachwissen möglichst interessiert aufnehmen kann. Mhm. Natürlich ist das, also das Ziel ist, dass meine Schülerinnen über Klima, über Erderwärmung möglichst viel, möglichst seriös, möglichst treffend wissen.
Also das würdest du ja jetzt nicht in Frage stellen, dass die Qualität und auch die Quantität des Wissens dann auch eine Rolle spielt.
Ja, das ist aber ganz wichtig.
Aber das Beet muss bereitet sein.
Und es geht nur, sagen die Schweizer, und ich sage das auch, es geht nur, wenn es bereitet wird. Mhm. Ja, also wenn das Fachwissen da ist. Und
wie können wir das nennen? So wenn die Lernfähigkeit bereitet ist?
Ja, die individuelle ist. Ebene ist das, die muss angesprochen werden, damit die Konstruktion im Hirn erfolgen kann. Mhm. Weil du kannst mir jetzt alles Mögliche über Klimaanlage erzählen, ja, weil wir zuerst darüber gesprochen haben. Und was das toll ist und welche Firma und du hast jetzt diese Firma gefunden und das werde ich alles vergessen. Ja?
Klar.
Wenn ich aber begreifen kann, dass dein Raum sich aufheizt im Sommer durch seine Lage auf unerträgliche 30 Grad, ja,
dann verstehe ich. Und wenn du dir vorstellst, schon, du würdest dann hier, wo wir jetzt aufnehmen, sitzen mit 30 Grad.
Und du fragst mich, was würdest du tun, Weil ich sage, wieso kaufst du ein Elektrogerät? Das braucht ja so viel Strom.
Absolut.
Und du sagst, was,
auch nicht würdest, Nachhaltigkeit,
was würdest du tun, wenn du schläfst, arbeitest, kochst, alles bei 30 Grad, was würdest du dann machen? Dann fange ich zum Nachdenken an und überlege mir halt, eine sagt, Jalousien und was weiß ich, nasse Tücher aufhängen, es fällt Verschiedenes mir ein. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich mir vielleicht doch eine Klimaanlage halt dann kaufe. Aber ich lerne über das Thema Klimaanlage.
Du setzt dich damit auseinander.
Durch eigene, drum würde ich sagen, individueller Zugang. Ich-Bezug. Ich brauche einen Ich-Bezug, damit ich dann bereit bin, auch das Fachwissen zu erwerben.
Also ich würde, mich würde ja wirklich reizen, wahrscheinlich gibt es da eh Untersuchungen dazu, aber inwieweit diese Grundlinie, die du beschreibst, tatsächlich im Unterricht umgesetzt ist.
Naja, ich würde nicht immer noch in meinem Alter auf die Barrikaden gehen und mich immer noch bereit erklären für Seminare. Und wenn es nicht so fehlen würde an dem.
Ja.
Auch noch bei den ganz jungen Lehrerinnen und Lehrern, die kriege ich ja auch mit über die Enkel und Bekannten und so. Und ja.
Aber woran glaubst du, scheitert das? Oder wo ist es, ist einfach die Ausbildung nicht ausreichend? Wo sind es die Strukturen?
Ja,
ich meine, wir haben ja schon aufgearbeitet, eigentlich am Lehrplan liegt es ja nicht, weil im Lehrplan steht das alles drin.
Da würde es ja drinstehen, ja. Naja, es ist immer noch dieses, weil du sagst, du liebst Narrative. Es ist halt immer noch das Narrativ gültig. Lehrerinnen und Lehrer erzählen mir was und das muss ich dann lernen. Es ist noch nicht als Aufgabe der Schule, dieses breite Interesse an Welt. Sozusagen, wenn du irgendwelche Menschen fragst, bietet dir Schule einen Blick in die Welt? Das müsste man mal untersuchen, was Menschen darauf antworten.
Ja, ich meine, wir haben es ja einmal schon angesprochen, die Umfragen, die es ja gibt.
Ja.
Was hat dir Schule, wir haben da eine Folge ja dazu gemacht, was hat Schule mir was fürs Leben gebracht? Und das sind ja ganz ernüchternde Ergebnisse, die da rauskommen. Aber
die
das
Menschen
ist,
sagen, das ist halt so.
Ja, aber es liegt natürlich schon auch einmal bei der Bewertung zu der Aussage, habe ich da was gelernt? Ist ja auch vom Empfinden. Also diese, wir haben eh schon öfter darüber gesprochen und du hast das ausgeführt. Also auch das Realisieren, wo ist hier die Kernbotschaft, wo ist das Kernwissen, das ich dann begreife oder das Aha-Erlebnis. Also auch das gehört ja eigentlich zum Lernen dazu, dass ich dieses Bewusstsein habe, das ist jetzt der Lernfortschritt.
Und das ist was Schönes.
Ja, nein, da kann man ja auch damit zufrieden sein oder vielleicht sogar darauf stolz sein, weil das haben wir, das hat sich verändert. Das ist ja auch bei der Evaluierung. Bist du gescheiter geworden dadurch? Hast du dadurch jetzt ein anderes Wissen, sowohl kognitiv als auch emotional, im Unterschied zu dem, wie wir es vorher gemacht haben? Und natürlich gibt es dann Fächer, die rebellieren würden. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Mathematik, wo da natürlich die Sachlichkeit und die Klarheit und man muss dieses und dieses durchmachen.
Und wie viel weißt du noch heute? Kannst du noch integrieren? Kannst du noch differenzieren?
Ja, natürlich nicht.
Naja, eben. Also dann muss man sich auch in der Mathematik was überlegen. Entschuldige.
Aber du bringst natürlich alle Mathematiker gegen dich, wenn du das nur ansprichst, aber das ist natürlich immer ein Diskussionsfeld.
Dann müssen Sie wenigstens bereit sein, dass man Mathematik zum Beispiel vielleicht nach der 7. Klasse abschließen kann oder, weißt du, man kann nicht junge Menschen für etwas ruinieren, das dann überhaupt wenig Sinn ergibt.
Ja, ich meine, es ist immer die Argumentation, man lernt halt alles so im Grunde, aber
Ja, da
das
müssen Sie einer
Problem,
auch so beibringen,
ja,
im
richtig, das
Grunde.
wollte ich gerade sagen, und das ist halt dann das Problem, dass die Verliebtheit in die abstrakte Mathematik dann
Ja.
einfach so spannend für den Lehrenden ist,
Ja, ist auch
aber
spannend.
natürlich, aber wo ist die
Nicht für alle.
Vermittlung? Ganz
Ja.
richtig, ja.
Ja. Weißt du, und weil wir vom Schulschluss eigentlich ausgegangen sind und ich mir dann gedacht habe an all diese Sprüche, jetzt schmeißen wir die Schultasche ins Eck und 2 Monate lang überhaupt nichts, was nur irgendwie nach Lernen riecht. Weißt du, das würde sich vielleicht auch ein bisschen ändern, wenn ich weiß, wenn ich im Unterricht erlebe, wie toll ein Buch sein kann, wenn ich im Unterricht erlebe, wie der Kontakt mit natürlichen Materialien bereichert sein kann, bereichernd. Weißt du, wenn ich erlebe, wie sich die Welt mir eröffnet, wenn ich mich in ein anderes Land hineinversetze, egal welches Fach,
Ja.
dann habe ich vielleicht auch in Ferien mal nicht nur das Verlangen, mich hängen zu lassen.
Aber du nennst, ich möchte ein konkretes Beispiel nennen aus meiner
Ja.
Erfahrung, meiner Schulzeit. Die ist lange, lange her. Aber mir ist eines präsent. Wir haben im Unterricht, im Deutschunterricht, Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Ja,
gelesen. Standardwerk.
immer noch mehr als aktuell.
Ja, natürlich, immer noch aktuell, absolut. Aber und ich habe gute Erinnerungen dran. Also, das muss ich schon sagen, wenn man jetzt so reflektiert, was ist geblieben von meiner Schulzeit? Das habe ich bildlich vor mir. Ich habe auch das Buch natürlich noch. Ja. Aber es hat dazu geführt und mich angeregt, dass mich Heinrich Böll fasziniert hat und
Siehst du
ich
es?
dann natürlich mehr gelesen habe. Ja?
Ja.
Also dann ging es halt dann weiter, dass ich Ansichten eines
Ja.
Clowns gelesen habe und so weiter. Und ich war fasziniert davon, weil das Beet schon da war.
Genau, um das geht's. Das müssen sich Lehrer, Lehrerinnen viel bewusster noch machen, finde ich. Ja? Das wäre dann schon sehr schön. Weil selbst so, ja, ich habe meinen Biologieunterricht in schlechter Erinnerung prinzipiell. Ja, weil mich halt die Lehrerin nicht interessiert, ist nicht interessiert, egal, ja. Habe auch die Stunde dann oft geschwänzt, als ich älter war. Aber ich musste in der ersten oder zweiten Klasse ein Herbarium anlegen. Und das war, ich bin ja schon eben durch mein Alter noch mit den ganz alten Methoden aufgewachsen in der Schule. Und das war halt eine Möglichkeit. Ich war selbst tätig. Ich habe Pflanzen gesucht, habe sie gepresst in den Büchern meiner Eltern und dann da irgendwie eingebaut.
Mit
Den
zwei Löschblättern.
ja, genau, mit Löschblättern, genau. Aber das, was ich vom Biologieunterricht noch habe und was auch meine Enkel bewundern, ich kenne die Bäume, erkenne die Bäume an ihren Blättern. Ich kenne einen Wiesenstorchschnabel. Ich kenne eine, diese Polster, Skabiose, das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich erkenne Wiesenblumen, ich erkenne Blätter
Und das
bis
kommt von
heute.
dieser Zeit, ja?
Ich habe selber ein Herbarium gemacht. Das ist natürlich jetzt lächerlich im Vergleich, weil das schon so lange her ist und es damals so die einzige wirklich selbsttätige Aufgabe war.
Ja, aber du
Aber
wirst lachen, ich habe auch ein Herbarium
es ist doch
gemacht.
ein gutes Beispiel, oder?
Absolut, ja. Bei mir sind natürlich jetzt nicht so viele Erinnerungen geblieben. Ich kann mich erinnern, ich habe das sehr gut, sehr penibel angelegt und so weiter. Bei den Gräser erkennen ist bei mir jetzt nicht mehr so viel geblieben. Aber nein, aber dieses Beispiel macht es ja konkret.
Ja, man
Es
hat dann was davon.
ist auch Unterricht zum Anfassen, es ist erlebbar und es führt halt dann weiter. Ich denke mir, wenn ich manchmal so für die Matura-Vorbereitung dann sehe, weil ich vorher gerade davon Böll geredet habe und jetzt Deutsch und Literatur. und wundere mich halt dann, wenn ich dann Deutsch-Literaturlisten sehe mit 20 oder vielleicht sogar 30 Werken, ja, und mir dann denke, aha, das ist eine gute Herausforderung, aber wann habt ihr das alles gelesen?
Ja, hoffentlich haben sie alles gelesen.
Ja, die Frage, also lesen kann man ja alles, aber dann verstehen oder in die Tiefe gehen. Manchmal genau. Ist halt auch das Selektive an einzelnen Beispielen vielleicht noch mehr wert wie die Quantität.
Also in Wahrheit dürfte man kein einziges Buch, in der Schule jetzt, ja, dürfte man kein einziges Buch jetzt durchnehmen und unter Anführungszeichen lesen lassen, ohne nicht darüber dann mehrere Stunden zu arbeiten.
Ja.
Sonst hatte das keinen Sinn.
Ja, ich meine, es passiert hoffentlich.
Ja, es gibt viele. Also ich meine, ich erzähle so oft von mir und meinen Beispielen im Unterricht, aber das jedes Mal denke ich mir, das ist jetzt überheblich. Ich weiß, das möchte ich jetzt da mal dezidiert sagen, dass es mit mir viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die ähnlich denken wie ich, und es gibt Schulen, wo so unterrichtet wird. Aber ich weiß, wir sind immer noch im maximal 20% Bereich. Also mit dieser Methodik.
Du bist doch so realistisch, das ist eigentlich sehr frustrierend.
Naja, das ist das, was ich halt mitkriege, sehe, auch bei meinen Seminaren. Merke ich, ja, es sind so von 30 Lehrerinnen, die da sind und lehren, sind es halt diese 3, 4, 5 Leute, die da wirklich schon Erfahrungen haben mit ein bisschen anderer Art von Unterricht, die mehr auf offenen Aufgaben beruht. Ja, vielleicht sind es inzwischen schon 30%.
Aber siehst du, weil wir da herumschätzen mit Prozentsätzen, das ist ja auch der Punkt, inwieweit gibt es die Evaluierung, inwieweit gibt es auch das Bewusstsein, welche Qualität oder in welcher Qualität Unterricht vermittelt wird.
Ja.
Ich meine, medial gesehen, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung haben wir natürlich früher immer diese PISA-Studien gehabt und große Ernüchterung, wo ja dann nur gewisse Einheiten sind vom Singen, Fasten, Lesen und so weiter. Oder es hat auch eine Zeit gegeben, wo auch das Bildungsministerium unglaublich viel Geld hinein gesteckt hat, um quasi die Bildungsstandards, mir fällt es jetzt nicht ein, wie man
Bildungsstandards,
das hat so geheißen.
Noch
ja.
Vier, in der 4. und 8. Stufe hat man die gemacht.
Ja, aber trotzdem, was hat man damit gemacht? Hat es den Unterricht, hat es die LehrerInnenausbildung, was hat das für einen Einfluss gehabt in der Konsequenz?
Das ist natürlich schon insgesamt ein Drama, muss man schon sagen. Und das habe ich auch schon einmal erwähnt, ich glaube, dass die heilige Kuh die Methodenfreiheit ist. Jetzt kann man da auch keine Untersuchungen machen, weil, glaube ich, ja, das glaube ich, das weiß ich nicht, das glaube ich.
Methodenvielfalt auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht dem aber die Zentralmatura entgegen.
Ja, und die Menschen, die von Methodenfreiheit nichts halten, die glauben dann, dass die Zentralmatura-Vorbereitung bedeutet, möglichst viel Stoff zu machen, dass man ja alles erwischt, was kommen könnte. Die Zentralmatura wollte ursprünglich das Gegenteil.
Ja? Nämlich? Wie meinst du das?
Ja, das haben sie mir immer. Also ich weiß jetzt nur von den Deutschleuten, die ich kenne, die Zentralmatura gestrickt haben und sich abgearbeitet haben an den LehrervertreterInnen. Die Zentralmatura wollte ursprünglich, dass man einen Text schreiben kann, auch wenn man nicht ein Spezialwissen dafür angesammelt hat, auch in Englisch, auch in der Fremdsprache. Ja, das heißt, ich muss auch einen Text von Kafka, weil wir ihn zuerst genannt haben, über den Text von Kafka mir Gedanken machen können, auch wenn ich nicht jetzt weiß, wann der geboren ist, wo der gelebt hat, wie seine Lebensumstände waren und die weiteren Werke heißen. Ja, das wird ein bisschen missverstanden. Genauso wie die Geschichte mit den Textsorten. In Mathematik kenne ich mich nicht so aus. In Mathematik weiß ich nur die Geschichten vom Känguru-Test, den ich ja immer mitgemacht habe, weil er ja in einer Stunde in allen Klassen gleichzeitig stattfindet.
Das ist Unterstufe, glaube ich, oder?
So ein Unterstufen-Mathematik-Test. Und da habe ich sehr viel dabei gelernt, weil, und das weiß ich auch aus anderen Schulen, die oft so empört waren, die Mathematiker, weil oft sogar Menschen mit schlechten Mathematiknoten im Känguru-Test aber sehr gut waren und umgekehrt. Und ich sehe sie noch, ich sehe die LehrerInnen bei uns im Konferenzzimmer sitzen, im Raucherzimmer, düfteln über einer Aufgabe mit allen Sorten von mathematischen Formeln, die sie halt dazu kannten, haben die alle gerechnet, die MathematiklehrerInnen, weil sie das in Gleichungen gießen wollten oder in sonstige Formen. Und dabei waren auch für die Aufgabe nur eine halbe Minute vorgesehen. Du musst dann nur die Vorstellung machen können und dann überlegen, was könnte das jetzt bedeuten. Ja? Das hat offenbar zu wenig Platz im österreichischen System, weil wir zu viel halt anderes machen, weil wir glauben, das müssen wir machen. Und zu wenig.
Und weil man es immer schon so gemacht hat.
Genau. Und die Zentralmatura hat sich wegen der Mathematik verschoben worden um ein ganzes Jahr, weil sie da auf den grünen Zweig nicht gekommen sind. So was ich zuerst in Deutsch erzählt habe. Ja, man muss es können, auch wenn man es nicht eingeoxt hat vorher. Das ist natürlich Mathematik viel schwieriger. Trotzdem ist die Herausforderung schon von den Sechsjährigen an, Mathematik auch zu sehen als wertvolles Tool, um die Welt begreifen zu können, um was abschätzen zu können, um was kalkulieren zu können im Kopf. Ja, das könnte man ja dann auch mehr hereinnehmen und immer schwieriger gestalten. Und so ist dann auch die Zentralmatura auch gemeint.
Elsbeth, um jetzt auf den Punkt zu kommen, was wäre denn, ich spiele jetzt die gute Fee, also was wir jetzt so beschrieben haben, ausgehend vom Schulschluss und den Lehrausgängen, was wären deine Wünsche?
Also meine Wünsche jetzt generell, meinst du jetzt hier zum Schulschluss oder?
Grundsätzlich, was das für den Unterricht bedeutet.
Mein grundsätzlicher Wunsch, einfach formuliert, der inputorientierten Unterrichtsweise. Also Lehrerin denkt sich was aus, wertfrei, es kann was Hübsches sein, das kann was Tolles sein, es kann was Charismatisches sein, es kann was Fades sein. Ja? Lehrerin bestimmt, welcher Input wird jetzt an die Klasse gegeben und was müssen sie daher zu diesem Input machen. Dass das ein wenig in den Hintergrund gerückt wird, damit im Vorfeld durch offene Aufgaben, das wäre so mein Wunsch, zu lernen, was sind offene, schülerorientierte, bei der neuen Mittelschule hieß es lernseitige Aufgaben und die bereiten dann den Boden für das Fachwissen. Das wäre meine Aufgabe, dass das mehr stattfindet. Darum hat mich das auch sehr gekränkt, persönlich gekränkt. Dass dieses Bifi abgeschafft wurde, das für die neue Mittelschule so einen schönen Plan gemacht hat und da an erster Stelle, was Lehrerinnen zu lernen haben in Seminaren, darum bin ich ja zum Beispiel von den 43 neuen Mittelschulen oder 47, die es in Kärnten gibt, war ich in fast 40, weil die mussten zu diesem lernseitigen Unterricht alle ein Seminar anbieten. Und das haben sie aber wieder abgeschafft, weil sich das mit der Gewerkschaft einfach nicht. Also das würde ich mir wünschen. Und dann wäre auch der Schulschluss spannend, weil dann ist das vertraut, dann hätte das auch seinen Sinn, noch mehr hinauszugehen.
Dann nützt die Freiheit, um vielleicht dann gerade da das Unterrichtsbezogene zu machen, was man halt während des Semesters nicht tun konnte.
Oder an einem Wasser zu sein zum Beispiel und dann eben das zu verbinden, einen Arbeitsauftrag abzuarbeiten, ja, von meinen Gedanken, wenn das Wasser vorbeifließt oder was weiß ich alles eigentlich vom Wasser wissenschaftlich gesehen. Also so alles Mögliche, einen kleinen Arbeitsauftrag. Und dann können wir, weil ja die letzte Schulwoche ist, auch baden gehen, ja, zum Beispiel. Das kann man ja verbinden. Mhm. Ja, aber ja. Es gehört einfach in den Unterricht. Und was wir jetzt noch ausgelassen haben, was wir dann extra, glaube ich, einmal besprechen müssen, die Sache mit den Noten. Ich glaube, so die Sache mit den Noten, das wäre so ein schöner Titel einmal für einen eigenen Podcast, weil es schon
die
sehr...
Die Belohnung und die Bestrafung.
Ja, das gehört reformiert. Nicht abgeschafft. Natürlich braucht man Feedback, aber eben ein anderes Feedback als diese Note und dieser Fokus auf Fehler. Mhm. Aber das machen wir ein anderes Mal.
Genau so ist es. Elsbeth, ich danke dir.
Danke, Benedikt.